Ja, herzlich willkommen zu meinem Talk. Mein Name ist Klaus Wikinghoff. Ich bin heute hier als Sprecher der Working Group Beschaffung der Open Source Business Alliance. Und ich freue mich, dass doch ein paar Leute sich zu diesem spannenden Thema eingefunden haben. Es geht darum, um Hürden bei der Beschaffung von Open Source in der Verwaltung einzureißen. Und das ist eigentlich so ein bisschen so eine zweiteilige Geschichte, denn wir haben zum einen natürlich die Leute, die Open Source Software herstellen, also die Entwickler, und auf der anderen Seite die Leute, die Open Source Software einsetzen möchten. Oder die überhaupt Software einsetzen möchten, sagen wir es so. Und daher mal kurz eine Frage in die Runde: Wer ist hier alles oder wer würde sich zu den Entwicklern zählen? Das sind ganz wenige. Wer würde sich mehr zu den Beschaffern oder Leuten, die mit Beschaffungsprozessen zu tun haben, zählen? Das sind auch so ein paar. Und wer ist einfach nur einfach Anwender in einer öffentlichen Einrichtung? Auch so ein paar, so ein bisschen gemischt. Okay. Dann versuche ich mal so ein bisschen für Sie alle vielleicht ein paar Erkenntnisse, die wir so in unserer Working Group gesammelt haben, weiterzugeben. Ich bin also hier für die Open Source Business Alliance und ich nehme an, dass die nicht unbekannt ist hier. Wir sind ein Wirtschaftsverband, ne, das ist schon Business Alliance, und wir haben über 200 Mitgliedsunternehmen. Darunter sind einige Schwergewichte wie SUSE, Red Hat und die Telekom, aber eben auch kleinere Unternehmen wie zum Beispiel die Linodata, die da so in der Mitte, zweite Reihe zu finden ist. Und in meinem normalen Leben bin ich halt einer der beiden Gründer und Geschäftsführer der Linodata. Wir sind ein kleines Systemhaus in Essen und wir machen eben auch relativ viel, oder wir versuchen relativ viel mit Open Source Software zu machen. In der Open Source Business Alliance gibt es mehrere Working Groups zu verschiedenen einzelnen Themen, also zum Beispiel Security, Continuous License Compliance, Education, relativ neu eine Working Group zum Thema Cloud und eben auch die Working Group Beschaffung. Und wir versuchen in dieser Working Group eigentlich für die Beschaffungswelt quasi als Ansprechpartner aus der Wirtschaft zur Verfügung zu stehen, um solche Geschäftsmodelle zu erklären, Prozesse zu erklären, Fragen zu beantworten, die sich halt im Umgang mit Open Source Software entsprechend ergeben. Das ganze Thema ist inzwischen in der Politik angekommen. Wir haben ja schon verschiedene Vorträge hier auf der FrostCon zu dem Thema gehört. Der Andreas Reckert-Lodde hat ja relativ viel zu dem Zendis gerade eben erzählt. Und das Ganze bekam in den letzten Jahren eigentlich Fahrt durch dieses große Thema digitale Souveränität. Wir haben gesehen, erst mit einem Virus, der uns lahmgelegt hat, dann mit einem Containerschiff, was irgendwie quergehangen hat, dann mit dem Krieg in der Ukraine, mit irgendwie Gaslieferungen, die nicht mehr stattfinden, mit einem Change, dass wir unsere Heizungssysteme umstellen sollen auf Wärmepumpen und all solche Geschichten, Abschalten von Atomkraftwerken, haben wir eigentlich gesehen, wie unsere Gesellschaft, also wie abhängig unsere Gesellschaft von externen Einflüssen ist, also dass Lieferketten zusammenbrechen, dass Produktionen hier bei uns in Deutschland, in Europa stillliegen, weil einfach Teile nicht nachkommen. Das zeigt einfach, dass wir an dieser Stelle inzwischen nicht mehr souverän sind. Und dieses Thema digitale Souveränität versucht halt, das eben auf die IT-Landschaft so entsprechend zu transformieren. Heutzutage läuft ohne IT fast gar nichts mehr. Also egal, ob das die Deutsche Bahn ist oder Ampeln oder Steuerbescheide, alles braucht irgendwo IT. Und wenn man da eben in Abhängigkeiten gerät, die man nachher selber nicht mehr kontrollieren kann, dann ist man eben nicht mehr digital souverän. Und die Bundesregierung hat die aktuelle Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag geschrieben, unter anderem, also der Link ist unten nur zu finden, kann man nachlesen. Darüber hinaus sichern wir die digitale Souveränität, unter anderem durch das Recht auf Interoperabilität und Portabilität, sowie das Setzen auf offene Standards, Open Source und europäische Ökosysteme. Das heißt, wenn wir von digitaler Souveränität sprechen, dann ist Open Source ein wesentlicher Baustein dafür. Alleine reicht es nicht aus, also Open Source ist eigentlich nur ein kleines Puzzlestück in diesem großen Ganzen, aber es ist ein sehr wesentliches Puzzlestück. Denn wenn ich den Quellcode habe, dann kann ich halt hineinschauen und Dinge auf meine Anforderungen anpassen und verschiedene andere Dinge. Offene Standards ist eben auch ein Punkt. In dem Koalitionsvertrag steht dann eben auch, dass Entwicklungsaufträge in der Regel als Open Source beauftragt werden und die entsprechende Software grundsätzlich öffentlich gemacht wird. So, das hat sich die Bundesregierung auf die Fahne geschrieben. Und damit könnte ich jetzt sagen, ist mein Vortrag an dieser Stelle beendet. Ne? Funktioniert ja alles, die machen jetzt Open Source, wunderbar. Können wir nach Hause gehen oder einen Kaffee trinken. De facto ist es allerdings natürlich alles ein bisschen schwieriger. Und die Open-Source-Lizenzen helfen uns dabei nicht so wirklich weiter. Denn durch den Charakter der Open-Source-Lizenz, dass ich Software im Prinzip beliebig weiter verteilen darf, ist es natürlich auch schwer nachzuvollziehen, wo sie überall landet. Also als Beispiel, ich kann den Firefox herunterladen von einer Webseite und jetzt könnte der Anbieter, der dieses Produkt zum Download da bereitstellt, natürlich bei sich in der Statistik nachschauen, wie oft wird der runtergeladen. Dann sieht er, okay, hat einer runtergeladen. Dann installiere ich den bei mir. Jetzt geht meine Festplatte kaputt, ich installiere den Rechner neu, ich installiere den Firefox erneut, dann habe ich schon zwei Downloads ausgelöst, obwohl nur ein Nutzer dieses Programm benutzt. Genauso gut könnte ich den auch herunterladen und auf einen File-Server legen und meine 10 Kollegen oder meine 1000 Kollegen oder vielleicht 10.000 Leute benutzen diesen einen Download. Das heißt, ich kann im Prinzip nur schwer echte Nutzungszahlen erfassen, in dem Moment, wo Leute einfach selber sich diese Software auf dem für uns üblichen Weg eigentlich irgendwo herunterladen, GitHub oder entsprechend Projektwebseiten. Das heißt, eine quantitative Aussage über wie viel Open Source wird eigentlich gerade eingesetzt, ist nur relativ schwer möglich. Da muss man also mit Leuten anfangen zu sprechen und das ist etwas, was wir halt in der OSBA auch versuchen. Wir hatten vor knapp anderthalb Jahren eine Umfrage unter Mitgliedsunternehmen gemacht und da war der Schwerpunkt der Frage, wer macht bei Beschaffungsanfragen entsprechend mit, wer beteiligt sich da und was sind so die Erfahrungen und was sind die Probleme, die da auftreten. Und dann haben wir auch Workshops gemacht mit einer Gruppe aus dem Bundesministerium für Inneres und Heimat, wo wir auch versucht haben, diese Geschäftsmodelle hinter Open Source zu erklären und Fragen zu beantworten. Und aus all diesen ganzen Gesprächen und Umfragen ergibt sich halt, dass die Beschaffung der öffentlichen Hand und Open Source noch nicht so richtig Freunde sind. Also da gibt es halt noch Vorbehalte, da gibt es teilweise Missverständnisse oder auch falsche Eindrücke, die ich jetzt versuche so ein bisschen zu erklären, weil es natürlich zum einen für die Entwickler wichtig ist zu verstehen, warum wird das vielleicht nicht so akzeptiert, wie wir uns das vorstellen und vielleicht auch für die Beschaffer vielleicht zu erklären, wie funktioniert das tatsächlich und was sind vielleicht auch Mythen, auf die man hereingefallen ist. Die hauptsächliche Kraft hinter Open Source, warum es so gut funktioniert, es sind ja diese vier Freiheiten, die GNU Foundation da festgelegt hat, also die Free Software Foundation mit ihrem GNU Manifest festgelegt hat. Es gibt vier Freiheiten, auf die möchte ich jetzt auch nicht weiter eingehen, die sind uns wahrscheinlich alle bekannt. Das ist eben das, was wir mit der Software machen dürfen. Das Problem dabei ist, dass die gekoppelt sind an einen Preis, denn in diesen Lizenzbedingungen gibt es meistens immer einen Passus Terms and Conditions. Und da steht halt drin, was ich halt erfüllen muss, damit ich diese Rechte, diese vier Freiheiten auch bekomme. Und in der GPL 2 steht drin, you may copy and distribute verbatim copies of the program source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer warranty. Keep intact all the notices that refer to this license and to the absence of any warranty and give any other recipients of the program a copy of this license along with the program. So, das bedeutet, wenn wir das Programm weitergeben, also wenn wir in den Fall der Distribution kommen, dann müssen wir Lizenzbedingungen erfüllen. Da muss so ein Haftungsausschluss rein, da muss ich den Lizenztext beilegen, da muss ich eventuell noch einen Lizenztext modifizieren und so weiter. Und jetzt haben wir noch das Problem, dass die meisten Lizenztexte alle auf Englisch geschrieben sind. Und da gibt es dann manchmal auch so ein bisschen Worte, die man nicht so unbedingt eins zu eins ins Deutsche transferieren kann. Und ein ganz großes Problem ist, dass die meisten dieser Lizenzen aus dem amerikanischen Rechtsraum kommen. Da gibt es durchaus Unterschiede so mit Copyright und solche Geschichten, die hier in Europa, in Deutschland im Gesetz anders gesehen werden, wo ich halt auch nicht so eins zu eins eine Transformation vornehmen kann. Das heißt, wenn wir irgendwann quasi vor Gericht stehen, uns mit jemandem streiten in Deutschland, dann brauchen wir im Prinzip Juristen, die diese englischen, diese US-amerikanischen Texte entsprechend übersetzen und in unser Rechtssystem ausdeuten. Das ist natürlich ein riesiger Aufwand. Also könnte man sich vorstellen, dass das ein riesiger Aufwand wird. Die öffentliche Hand beschafft normalerweise Software durch Ausschreibung. Das ist geregelt im Vergabegesetz für die normale Ausschreibung oder so, wenn jetzt nicht Rahmenverträge stattfinden, sondern wenn man kleine Sachen ausschreibt, zum Beispiel wir möchten ein Videokonferenzsystem haben oder wir brauchen irgendwie eine Videoschnittsoftware oder irgendwas anderes, dann erfolgt das meist in der Regel über EVB-IT. Das sind die ergänzenden Vertragsbedingungen zur Beschaffung von IT-Produkten. Und das ist im Prinzip so ein Set aus AGBs und Mustervertragstexten für verschiedene Beschaffungsszenarien, also Überlassung von Software, Pflege von Software, Entwicklung von Software und so weiter. Und ein großes Problem in den EVB-IT ist eigentlich, dass der Auftragnehmer, also der, der jetzt anbietet, dem Auftraggeber Nutzungsrechte an der Software einräumen muss. Das steht in den AGBs jeweils so drin. In der proprietären Welt ist das sinnvoll, dass ich minimale Nutzungsrechte, dass ich diese Software eben starten und ausführen darf, bekomme. Das ist allerdings etwas, was wir mit Open Source nicht machen können. Weil ich kann als Unternehmen, wenn ich eine Open Source Software quasi weiterreiche, die nicht von mir selber ist, kann ich keine Nutzungsrechte an der Software einräumen. Weil die Nutzungsrechte kommen ja aus der Lizenz. Das heißt, der, der die Software erhält, muss die Open-Source-Lizenz lesen und muss sie akzeptieren. Er muss die Terms and Conditions einhalten und dann hat er die Rechte, die aus dieser Lizenz entsprechend kommen. Und das kann ich ihm nicht, das kann ich für ihn nicht übernehmen. In der OSBA haben wir dazu eine Handreichung erstellt. Der Link ist auch da unten zu finden, gibt es inzwischen in der zweiten Auflage, wo eben drin quasi Musterformulierungen drin sind, wie man entsprechend die Vertragstexte, also die AGBs kann ich nicht modifizieren, aber wie ich die Vertragstexte modifizieren muss, um dieses Nutzungsrechtproblem auszuräumen. Die Idee hinter den EVB-ITs ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil die AGBs, die da mitgeliefert werden, sind halt für alle gleich bindend. Das heißt, der Staat, die öffentliche Hand, möchte nicht die AGBs von einzelnen Unternehmen jeweils prüfen, sondern sie sagen, wir nehmen unsere AGBs, die sind für alle halbwegs fair und mit denen arbeiten wir. Und da ist eben halt dieses Problem mit dem Einräumen des Nutzungsrechts drin. So, wenn ich jetzt in einer Ausschreibungssituation bin, dann habe ich im Prinzip einmal die Möglichkeit, dass vielleicht die Stelle, die ausschreibt, weiß, dass es Open Source Software gibt und die möglicherweise sogar haben will. Dann würden die wahrscheinlich diese Mustervertragstexte entsprechend modifizieren und sagen, okay, Open Source kann hier entsprechend angeboten werden. Also da würde dann eine passende Regelung drin stattfinden. Oder sie weiß es nicht und jetzt möchte ich, um vielleicht bei diesem Videoschnittsystem zu bleiben, sage ich, ich habe da eine Open-Source-Lösung, die würde ich gerne anbieten. Dann muss ich eine Bieterfrage stellen. Und dann muss ich fragen, ist es möglich, dass wir eben Open-Source anbieten? Dann müsste im Vertrag folgender Passus eingebaut werden, damit wir dieses Nutzungsrechtproblem gelöst bekommen. Und da muss in der Beschaffungsstelle jemand sitzen, der das Problem versteht und der auch Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen und diesen Vertrag entsprechend zu ändern. Und das sind halt so aus unserer Umfrage die Rückmeldung, dass das halt eben oft nicht der Fall ist, weil die Leute sich damit nicht auseinandersetzen wollen. Und vielleicht gibt es auch Beschaffungsstellen, die Software nur nebenbei beschaffen, also die vielleicht morgens irgendwie 100 Meter Gartenzaun für den Fußballplatz des Gymnasiums bestellen und nachher noch irgendwie Kloschüsseln oder irgendwas für eine Schule und Bleistifte und zwischendurch auch Software bestellen. Und dann wollen die mit sowas halt gar nichts zu tun haben. Das heißt, diese ganze EVB-IT-Geschichte muss eigentlich modifiziert werden. Und da sind auch gerade Prozesse zu Gange, dass dann eine neue Revision kommt, die dann auch entsprechend Open Source Rechnung trägt. Software selber ist ein relativ komplexes Produkt. Ich habe hier einen relativ lustigen Comic gefunden, der das eigentlich ganz gut erklärt. Wenn wir Open Source, also wenn wir etwas bauen, nehmen wir ja meistens vorhandene Komponenten. Eine MariaDB, irgendwelche Libraries zur Verschlüsselung und setzen daraus irgendwie Dinge zusammen, womit wir unsere eigene neue Lösung bauen. Da ist natürlich ein Teil dieser ganzen Bauklötze da, ist jetzt vielleicht was von uns Geschriebenes, aber wir rekombinieren auch viele verschiedene Dinge. Und das Problem ist jetzt halt, jedes dieser Bausteine da kommt ja irgendwo her und hat irgendwie einen Entwickler, der eine Lizenz für diesen Baustein gewählt hat. Und wenn ich jetzt daraus ein super tolles Produkt baue, dann ist es faktisch unmöglich zu sagen, was für eine Lizenz hat das ganze Ding denn? Also ich müsste ja irgendwie so eine Gesamtlizenz vielleicht, das wäre so die Vorstellung, ich habe eine Gesamtlizenz für dieses Produkt und dann ist es ja relativ einfach in so einer Beschaffungssituation, dann brauche ich mir nur diese Lizenz anzuschauen. In der Praxis geht das allerdings nicht. Wir haben dann in der OSBA mal beispielhaft einige Open-Source-Projekte hergenommen und geschaut, was ist da alles im Zweifelsfall drin verbaut und welche Lizenzen kommen alle zum Tragen. Und dann gibt es ein relativ populäres Videokonferenzsystem und auf der Webseite steht dann, dass es LGPL sei. Ne? Also alle Komponenten, die für dieses Projekt gebaut worden sind, LGPL, das ist korrekt, das ist eine vernünftige Aussage. Und wenn man das dann installiert und dann mal auf der Festplatte sich da durchfräst und schaut, was da alles drauf gelandet ist, dann findet man unter anderem Fontdateien von Microsoft. Die hat Microsoft freigegeben, die darf man benutzen. Ich habe Debian auf meinem Laptop, ich kann das passende Debian-Paket installieren, um diese Microsoft-Fonts auf meinen Rechner zu installieren. Wenn ich dieses Paket installiere, dann habe ich ein Install-Skript. Das rufe ich auf, das zeigt mir eine Eule an, die muss ich bestätigen, dass ich diese Microsoft-Eule akzeptiere. Und wenn ich das mache, dann lädt der Installer diese Dateien von Microsoft herunter und installiert sie auf meinen Laptop. Der Installer von dieser Software hat das nicht gemacht. Der hat einfach durchinstalliert. Und wenn man dann hingeht und guckt, was ist alles auf der Platte, findet man die da. So, Preisfrage, wer hat die Eule abgenickt? Der Entwickler des Installers, der Anbieter, der das Produkt quasi angeboten hat, der Techniker, der es installiert hat, oder der Endkunde, auf dessen Servern das System gerade läuft? Niemand ist die richtige Antwort, aber die Dinger sind jetzt drauf. Also haben wir da schon eine unklare Lizenzsituation. Ist eigentlich alles ein bisschen doof. Und ich kann Ihnen versprechen, mit Containern, das hatten wir ja gerade im Vortrag vorher gehört, jetzt kommen ja Container immer mehr zum Tragen. Mit Containern wird die ganze Sache noch extrem komplizierter, weil Sie natürlich dann idealerweise jede Anwendung oder jeden Dienst in einen Container packen. Dieser Container hat irgendwie einen Unterbau mit einem Betriebssystem, mit Libraries, hat der eine vielleicht Ubuntu, dann ist da ein Alpine-Ding. Also das wird beliebig komplexer, was ich alles für Software und was ich da für Lizenzen drin habe. Und es führt halt am Ende immer zu der Frage, was steckt drin? Also der Beschaffer möchte natürlich wissen, was steckt da drin, welche Lizenzen habe ich da jetzt verbaut? Denn das muss er ja wissen. So ein Beschaffungsamt beschafft ja oft irgendwie Software und gibt sie dann weiter an andere juristische Personen. Also zum Beispiel an die Friedhofsverwaltung, die ja hier laufend zitiert wird. Oder an das Straßenverkehrsamt. Das sind andere juristische Einheiten innerhalb des Ensembles öffentliche Verwaltung. Und in dem Moment, wo eine juristische Einheit einer anderen Software weitergibt, haben wir den Fall der Distribution. Dann gelten die Terms and Conditions und dann müssen all diese Dinge eingehalten werden, was da drin steht. Und es gibt ja nun auch Lizenzbedingungen, die ziemlich obskur sind. Also es gibt zum Beispiel BSD mit so einem No Nuclear Use Passus drin. Wenn ich jetzt irgendwo in der Universität irgendwie so einen Forschungsreaktor habe, habe ich Nuclear Use, dann darf ich die Software da schon nicht benutzen. Dann gibt es so obskure Dinge wie die Bier-License. Ja? Also wenn diese Software für dich sinnvoll ist, dann kauf mir ein Bier. Oder die eine geforkte Version davon ist dann die Coffee-License. Also wenn diese Software für dich nützlich ist, dann kauf mir einen Kaffee. Diese Lizenzen sind juristisch sehr problematisch. Nicht, dass man da ein Bier kaufen muss, das könnte man wahrscheinlich noch machen. Wenn man das jetzt irgendwie in der Verwaltung mit 1000 Leuten einsetzt, kriegt er vielleicht auch 1000 Bier. Das ist alles finanzierbar. Das Problem daran ist diese Bewertung, wenn diese Software nützlich ist, da kann man sich dann juristisch streiten. Also wenn ich diese Software zwangsweise bekomme, obwohl ich sie unnützlich finde, will ich ja kein Bier bezahlen. Also ich muss wissen, was für Lizenzen sind in diesem Ding verbaut, um dann die Lizenzbedingungen einhalten zu können. Und an der Stelle kommen wir dann zu dem Beipackzettel. Wir müssen also eine Auflistung haben, was in der Software verbaut ist. Und das ist jetzt das große Thema SBOM, die Software Bill of Materials. Und das ist eine Auflistung von allen Komponenten, allen Artefakten, die in einer Softwarelieferung verbaut sind. Also bis runter auf Containerebene meinetwegen. Und jedes Ding wird inventarisiert mit einer Bezeichnung, mit der Quelle, wo stammt es her, mit dem Versionsstand, mit der Lizenz und möglicherweise weiteren Informationen. So, und wenn ich dann so eine S-Bomb bekomme zu meiner Lieferung, wenn wir denken an das Bild mit den ganzen Bauklötzen aufeinander gestapelt, dann kriege ich irgendwie eine S-Bomb und dann kann ich für jeden dieser Bausteine in meiner S-Bomb sehen, was ist da drin verbaut, welche Lizenz hat es und wo kommt es her und welche Version hat es. Und die Frage nach der S-Bomb ist natürlich zum einen jetzt im Rahmen der Beschaffung, welche Lizenzen habe ich verbaut, sehr interessant, aber eben auch aus der Security-Welt. Gerade in der Security-Welt gibt es gerade viele Anforderungen, also CA, Cyber Resilience Act, wird sicherlich auf S-Bombs aufsetzen. Die Absicherung der Digital Supply Chain wird S-Bombs benötigen. Das heißt, im Moment fragen alle irgendwie nach S-Bombs, weil sie damit viele Probleme lösen können. Die Frage an die Entwickler wäre jetzt, wer weiß schon von S-Bombs, wer hat schon einen Prozess aufgesetzt, um S-Bombs zu erzeugen? Und falls das gerade alles Neuland ist, kann ich nur dringend raten, beschäftigt euch damit, denn diese Dinge werden kommen und sie sind notwendig. Jetzt habe ich mit dieser S-Bomb eine Auflistung aller Komponenten und der Lizenzen. Ich kann damit noch keine Aussage treffen, was für eine Gesamtlizenz habe ich jetzt für mein Ensemble, was ich da zusammengesteckt habe. Das hängt ein bisschen vom Geschäftsfall ab. Ne? Will ich die Software quasi nur im Unternehmen ausrollen? Will ich die Software nur beschaffen und andere weitergeben? Will ich die Software nehmen, um eigene Dinge dazu zu bauen? Also Dataport ist ja zum Beispiel jemand, die halt auch Open-Source-Software nehmen, weitere Dinge dazu bauen und das wiederum weitergeben. Ich brauche also immer noch ein License-Compliance-Team, was nachher mit dieser S-Bomb irgendwelche Aussagen trifft. Und wie gesagt, so ein Security-Team könnte halt zum Beispiel schauen, haben wir irgendwo Log4j verbaut, wo haben wir es verbaut, welche Versionen haben wir da drin und sind wir von irgendwas betroffen. Von daher ist diese S-Bomb sicherlich ein Punkt, der kommen wird. Es gibt verschiedene Formate auf dem Markt, oder sehr populär ist im Moment das SPDX, das Software Package Data Exchange Format von der Linux Foundation. Und das ist inzwischen auch Grundlage eines ISO-Standards, sodass wir also auch da, wenn wir mit der öffentlichen Verwaltung sprechen, auf einen ISO-Standard verweisen können, der im Prinzip ja mehr oder weniger hieb- und stichfest ist. Wenn man dann mit diesen S-Bombs anfängt zu arbeiten und Software, die draußen im Markt unterwegs ist, untersucht, dann stellt man fest, dass es ungefähr 1800 Lizenzen gibt, die in der Praxis vorkommen. Das sind nicht alles, also sind auch proprietäre Lizenzen dabei, nur keine Sorge. Die OSI, die Open Source Initiative, die ja quasi den Begriff Open Source quasi geprägt hat oder verwaltet, wie man das sehen möchte, hat von diesen 800 Lizenzen 116 als Open Source deklariert. Das ist nicht vollständig. Die haben selber auf ihrer Webseite so einen Lifecycle-Prozess beschrieben, gesagt, also Lizenzen, die etwas seltener sind oder so, die nehmen wir auch wieder raus aus der Liste. Weil natürlich, wenn jemand eine neue Software baut, da hingeht und schaut, welche Lizenzen gibt es und sich da einfach eine aussucht. Und um da nicht halt zu viel verschiedene im Markt zu haben, wird diese Liste immer wieder bereinigt. Das heißt, es gibt wahrscheinlich mehr als diese 116, die Open Source Kriterien erfüllen. Sagen wir vielleicht mal 200 oder 250, ich weiß es wirklich nicht. Und der Rest sind halt proprietäre Lizenzen. Und diese S-Bomb kommt übrigens für alle, ne? Also nicht nur für Open-Source-Software, sondern für jede Softwarelieferung. Also auch proprietäre Anbieter müssen ihre Produkte mit S-Bombs eigentlich ausliefern. Und dann wird man auch relativ gut nachvollziehen können, wo überall Open-Source-Komponenten mit verbaut wurden. Ne? Und dann wird man auf diese Zahlen, da kursiert ja im Markt, also es kursieren ja so Zahlen, dass 97% von aller Software mindestens teilweise Open-Source-Komponenten enthält. So, wenn wir jetzt nochmal zurück an den Beschaffer denken, der jetzt sagt, okay, ich habe diese Lizenzen und ich muss diese Bedingungen, diese Terms and Conditions einhalten, oh Gott, und 116 verschiedene gibt es ja mindestens ja schon mal, die muss ich jetzt alle lesen und verstehen. Bei proprietärer Software haben wir die ja genauso. Das sind diese Eulers, also wenn Sie irgendwas Proprietäres installieren, ich habe so ein Android-Telefon, da poppt ab und zu immer mal wieder auf irgendwie eine Euler, dann muss ich sagen, ja, habe ich gelesen, habe ich verstanden. Diese Eulers sind ja auch lang, also umfangreich. Sie werden teilweise ja für einzelne Produkte geschrieben. Da gibt es anscheinend Juristen, die nichts anderes zu tun haben, als pro Produkt eine eigene Euler zu schreiben, anstatt dass das Unternehmen vielleicht eine Zentrale hätte. Die werden auch ständig aktualisiert. Ich muss ja immer wieder das Ding abnicken. Also das wird Ihnen ja wahrscheinlich auch schon vorgekommen sein. Und Sie lesen die wahrscheinlich auch immer aufmerksam und überlegen sich, was hat sich gerade geändert im Vergleich zum letzten Mal, damit Sie auch juristisch bewerten können, ob Sie die nun bestätigen wollen oder nicht. Open-Source-Lizenzen sind im Vergleich dazu relativ überschaubar. Sie sind kurz. Also ich glaube, die MIT-Lizenz ist eine halbe Bildschirmseite. Und sie folgen alle einem spezifischen Muster. Ne, man hat irgendwie so Dinge, die man damit machen darf und so Bedingungen, die man einhalten soll. Und dann gibt es vielleicht noch ein paar Randformulierungen. Aber im Wesentlichen sind sie überschaubar und folgen einem spezifischen Muster. Und das Schöne an diesen Open-Source-Lizenzen ist, sie sind irgendwie versioniert einmal im Markt bleibt diese Lizenz quasi. Also die GPL2, unter der Linux-Kernel lizenziert ist, die ist, glaube ich, 30 Jahre alt und seit 30 Jahren nicht geändert. Also wenn ich die vor 30 Jahren gelesen und verstanden habe, dann kann ich da bis heute noch mit beschaffen und ich weiß genau, was da drin steht und was ich tun muss. Und bei Neuentwicklungen ist dann vielleicht noch so eine Idee, vielleicht über die EUPL nachzudenken. Und das ist die European Union Public License. Ich habe heute Morgen hier in diesem Raum den Vortrag von, was war es, wpa.nrw gehört, das ist so ein Portal zum Anmelden von Firmen. Und die sagten halt, sie nutzen den Übersetzungsdienst der Europäischen Union, weil da sitzen ganz viele Leute, die Übersetzungen machen. Und diese EUPL ist halt auch übersetzt. Ne? Die sind alle Landessprachen von europäischen Mitgliedstaaten übersetzt. Das heißt, die EUPL kann ich in Deutsch benutzen und wir können in Deutsch uns darüber unterhalten und in Deutsch juristische Auseinandersetzungen ausfechten. Das ist ein riesiger Vorteil. Kann also für Neuentwicklungen im Rahmen der öffentlichen Hand durchaus eine spannende Alternative sein. Jetzt haben wir das Lizenzproblem eigentlich soweit im Griff. Also wir wissen jetzt ungefähr, was in der Software drin ist. Das kriegen wir in der S-Bomb raus. Wir haben vor den Lizenzen eigentlich keine Angst mehr. Die Bedingungen da, das verstehen wir jetzt so langsam. Und dann kommen wir jetzt an den Punkt, dass wir sagen, okay, wie kann man denn jetzt irgendwie das verbessern, dass die öffentliche Hand bevorzugt Open-Source-Software ausschreibt? Und da kommt dann wieder so dieses große Ganze ins Spiel. Ne? Digitale Souveränität habe ich ja heute, also ganz am Anfang versucht, so ein bisschen zu umreißen. Und Open Source ist ein wesentlicher Teil davon. Und dann muss man im Prinzip sagen, okay, wenn wir als Staat, als Bundesland, als Kommune, wie auch immer, als Gesellschaft digital souverän unterwegs sein wollen, dann brauchen wir eben Open Source. Und dann kann man das ja irgendwie priorisieren. Das hat Schleswig-Holstein zum Beispiel gemacht. Die haben im E-Government-Gesetz 2022 einen Passus eingebaut, dass dann da irgendwie so sinngemäß drinsteht, wenn es wirtschaftlich und technologisch vertretbar ist oder sinnvoll ist, dann soll bevorzugt eben Open-Source-Software beschafft werden. In Thüringen gibt es was Ähnliches, auch im E-Government-Gesetz und im Vergabegesetz. Und in Baden-Württemberg ist es in der Verwaltungsvorschrift festgehalten. Deutschland ist ja Föderalismus, ne? Das heißt, jedes Bundesland und so kann ja selber machen und auch jede Kommune macht selber. Das führt halt dazu, dass ich heute gelernt habe, dass es 398 verschiedene Implementierungen von Friedhofsverwaltungen scheinbar gibt oder so. Und das wird natürlich auch auf so einen Flickenteppich führen. Ne? Das heißt, wenn jetzt jedes Bundesland so ein eigenes Gesetz macht, um irgendwie Open Source zu bevorzugen in eventuell verschiedenen Formen, dann wird das für uns als Unternehmen ja auch schwieriger, weil wir natürlich dann, je nachdem in welchem Bundesland wir sind, auch noch verschiedene Dinge irgendwie beachten müssen. Und das war so ein bisschen in der OSBA der Gedanke, wie ist denn das, was machen die anderen denn? Und wie kann man das auf Bundesebene transportieren? Und dann gibt es halt auch hier eine Anfrage am Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, die sagen halt, okay, Nachbarländern gibt es das eben auch, also auf Landesebene, auf Bundesebene quasi bei uns. Und wie kann man das denn bei uns irgendwie machen? Und bei der OSBR haben wir dann ein juristisches Gutachten in Auftrag gegeben, bei Professor Dr. Wiebe von der Universität Göttingen, mit der Fragestellung, ob es möglich ist, auf Bundesebene Vorrang für Open Source Software zu definieren und irgendwie in Gesetzen festzulegen. Und wie man das am besten angehen würde. Und das Gutachten können Sie auch runterladen, ist auf der OSBR-Webseite zu finden. Da unten ist der Link. Und in dem Gutachten kam zum Beispiel heraus, ne, wegen des Systemcharakters von Software mit dem besonderen Aspekt der offenen Standards, der Kompatibilität und den Gesichtspunkten von Kooperation und Nachhaltigkeit erscheint eine generelle Bevorzugung von Open-Source-Software nicht nur sinnvoll, sondern erforderlich, um insbesondere Login-Effekten bei Einsatz proprietärer Software entgegenzuwirken und eine langfristige Umstellung der Verwaltung zu bewirken, die für die Erreichung des Ziels der Herstellung digitaler Souveränität der Verwaltung am effektivsten erscheint. Also, wir wollen digital souverän sein, dann brauchen wir dazu Open Source und wahrscheinlich können wir es nur mit Open Source umsetzen, denn alles das, was nicht Open Source ist, ist irgendwie proprietär. Wir werden irgendeine Form von Vendor-Login haben und das widerspricht dann eigentlich diesem Gedanken der digitalen Souveränität. Jetzt muss man noch dazu sagen, dass der Staat natürlich auch als Auftraggeber, also die öffentliche Hand als Auftraggeber, natürlich auch marktbildend ist. Und wenn jetzt auf einmal die komplette öffentliche Hand Open Source bestellt, also ausschreibt, dann hat das natürlich auch einen Change auf dem Markt zur Folge. Ne? Also es ist ja nicht nur so, dass jetzt hier die 200 OSBA-Mitglieder auf einmal Open-Source-Software anbieten werden, sondern auch die Großen werden Open-Source-Software anbieten. Also ich glaube relativ schnell, dass Microsoft und SAP und wie sie alle heißen, dann auch entsprechend solche Software liefern werden, weil sie sonst natürlich hinten vor sind. So, und in dem Gutachten wurde dann geschaut, was gibt es alles für Gesetze, in denen man quasi diesen Vorrang einbauen könnte und wie funktionieren diese Gesetze so ein bisschen. Ganz wichtig für diese ganze Beschaffungssituation ist das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung, GWB. Da steht so sinngemäß drin, dass Anbieter gleichberechtigt behandelt werden müssen. Dass quasi kein Anbieter diskriminiert werden darf nach Herkunft, also Ausland oder Inland und so weiter. Und wenn man jetzt überlegt, okay, Open Source bevorzugen, ist dann ja eine Benachteiligung von den Nicht-Open Source-Anbietern. Es gibt aber in diesem GWB-Gesetz durchaus Passagen, wo einzelne Anbietergruppen bevorzugt werden. Zum Beispiel ist da explizit die Forderung drin aufgeführt, dass mittelständische Unternehmen gefördert werden sollen. Das hat zur Folge, dass Aufträge in Lose unterteilt werden. Ne? Haben Sie vielleicht schon mal auf der Autobahn gesehen, da fahren Sie irgendwo lang hier, das ist Baulos 13, Autobahn A4, irgendwie neue Fahrbahndecke. Dann hat man einfach diesen Riesenstück Autobahn einfach aufgeteilt in einzelne Losabschnitte und dann können sich Unternehmen auf einzelne Lose bewerben. Und das Gleiche kann man natürlich auch sich in Software überlegen und so weiter. Jedenfalls, da ist vorgesehen, dass eben explizit mittelständische Unternehmen gefördert werden sollen. Es gibt dann, ich glaube, Paragraph 113 ist es im GWB, sogar die Möglichkeit, dass bei einer Ausschreibung konkret Behindertenwerkstätten ausgewählt werden können. Also dass nur Behindertenwerkstätten anbieten sollen bei dieser Ausschreibung, um einfach diese Berufsgruppe oder so zu fördern. Von daher gibt es jetzt schon Regelungen, wo einzelne Unternehmensarten bevorzugt werden und man könnte da an der Stelle eben auch entsprechend etwas für Open Source einbauen. Dann gibt es das Kartellvergaberecht. Das ist dann wieder dieser Punkt, dass der Staat oder die öffentliche Hand als Auftraggeber natürlich eine marktbeherrschende Stellung hat. Ich glaube, Friedhofsverwaltung, das wird ja ständig irgendwo zitiert, dann bleibe ich einfach dabei. Friedhofsverwaltungen sind, glaube ich, nur für den Staat relevant. Ich glaube, zu Hause betreibt keiner eine. Und damit habe ich natürlich eine marktbeherrschende Stellung. Aber auch da könnte man mit Hinblick auf das große Ganze, digitale Souveränität, entsprechend etwas machen. Es gibt weitere Gesetze hier, die Vergabeordnung für öffentliche Aufträge, das Haushaltsgrundgesetz, man kann allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen und man kann es auch im E-Government-Gesetz des Bundes entsprechend verankern. Ich gehe jetzt nicht weiter auf die einzelnen Gesetze ein, das können Sie, wenn Sie Interesse haben, in dem Gutachten nachlesen. Der Punkt ist jetzt so ein bisschen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo man es einbauen kann und die Reichweite bzw. die Auswirkung ist halt jeweils verschieden. Wir haben, wenn wir es auf Bundesebene machen, tatsächlich nur Zugriff auf Bundesebene. Das heißt, was die Länder machen, ist dann wiederum relativ deren Brot, weil wir haben ja Föderalismus. Frage? Also die Frage war, ob man im E-Government-Gesetz des Bundes beispielsweise eine Vorschrift machen kann, dass das quasi die Landesgesetze mit überschreibt, also dass sie sich daran halten müssen. Und das geht nicht, weil wir haben Föderalismus. Also man kann, das sind so alles Lektionen, die man gelernt hat aus der dunklen Zeit. Bundesländer haben halt eigene Verwaltungshoheit. Ne? Die können eigene Gesetze erlassen, das ist zum Teil auch gut so. Für uns Außenstehende, Nicht-Politiker, wirkt das manchmal ein bisschen diffus, dass halt ne, in der einen Ecke von Deutschland das so gemacht wird und die andere Ecke das aus Prinzip genau andersrum macht. Aber man kann eben von Bundesebene aus nicht wirklich durchgreifen auf Landesebene. Allerdings ist es natürlich so, wenn man es jetzt in einem Bundesgesetz verankert, dann hat man schon mal eine Blaupause auf dem Tisch liegen und dann ist wirklich die Frage, ob jetzt die Bundesländer im Prinzip dem sinngemäß folgen und das entsprechend in ihre Gesetze übernehmen oder ob sie tatsächlich irgendwie es ignorieren oder eine eigene Regelung treffen. War da noch eine Frage oder? Ja, also es wäre mit einer Grundgesetzänderung möglich, aber das ist natürlich ein ganz großes Fass, was wir aufmachen, um Open-Source-Software zu beschaffen. Also wie gesagt, es gibt halt noch mehrere Gesetze hier und der Punkt ist halt immer so ein bisschen die Reichweite. Also wir können halt auf Bundesebene natürlich irgendwie ansetzen, das ist das, was wir mit der OSBA versuchen, um es halt ganz oben zu verankern und dann zu hoffen, dass das nach unten durchstrahlt. Es gibt einzelne Bundesländer, die schon etwas gemacht haben, es gibt Kommunen, die etwas machen und im Prinzip ist das natürlich so eine gesellschaftliche Aufgabe insgesamt. Ich glaube nicht, dass wenn der Bundeskanzler morgens beim Frühstück sagt, wir machen heute Open Source, dass das dann sofort schlagartig passiert. Ich sehe das mehr als so eine gesellschaftliche Aufgabe, dass wir von allen Ecken, also von unten, von oben, von rechts, von links irgendwie quasi versuchen, das in die richtige Richtung zu schubsen. Und vielleicht haben wir in 5 oder 10 Jahren tatsächlich erreicht, dass halt sehr, sehr viel Open-Source-Software in der öffentlichen Verwaltung eingesetzt wird. Und das ist jetzt halt eben ein Ansatz, Laptop schläft schon. Das ist jetzt ein Ansatz, um es quasi von oben, also von Bundesebene kommend, einmal zu machen. So, und in diesem Gutachten wurden dann diese ganzen Optionen geprüft, welche Gesetze kann man anpassen und ändern. Und herausgekommen ist, dass eigentlich diese Vergabeordnung für öffentliche Aufträge bzw. das E-Government-Gesetz im Bund quasi so die präferierte Möglichkeit wäre, um da entsprechend anzusetzen. Und da sind dann auch konkrete Vorschläge in dem Gutachten, was da reingeschrieben werden sollte. Das ist relativ nah an dem, was in dem E-Government-Gesetz von Schleswig-Holstein schon steht. Weil das ist schon mal relativ gut. Also das ist, glaube ich, wortwörtlich oder weitgehend wortwörtlich jetzt auch in dem Gutachten als Vorschlag übernommen worden. Zur Gewährleistung einer weitreichenden Interoperabilität sind neue Anwendungen und Technologien mit offenen Schnittstellen sowie Standards auszustatten und hierüber nutzbar zu machen. Neue Anwendungen und Technologien sollen möglichst abwärtskompatibel sein. Der Einsatz von Open-Source-Software soll vorrangig vor solcher Software erfolgen, deren Quellcode nicht öffentlich zugänglich ist und deren Lizenz die Verwendung, Weitergabe und Veränderung einschränkt, sowie Anwendungen und Technologien eingesetzt werden, die über ihren gesamten Lebenszyklus nachhaltig sind. Bei neuer Software, die von der öffentlichen Verwaltung oder speziell für diese entwickelt wird, ist der Quellcode unter eine geeignete freie Software- und Open-Source-Lizenz zu stellen und zu veröffentlichen, soweit keine sicherheitsrelevanten Aufgaben damit erfüllt werden und dies lizenzrechtlich zulässig ist. So, das ist jetzt quasi der Formulierungsvorschlag, den man zum Beispiel in das E-Government-Gesetz des Bundes einbauen kann. Wenn man das schafft, dass das da reinkommt, dann wären wir einen großen Schritt weiter. Da unten dieser letzte Punkt hier mit diesen sicherheitsrelevanten Aufgaben ist dann auch nochmal was, was mich zu einem Gedanken führt, den ich auch gerne teilen möchte. Wir haben ja im Prinzip in der Open-Source-Community oft wir haben ja oft die Erwartung, dass wenn irgendjemand Open-Source macht oder irgendwo Open-Source draufschreibt, dass er das dann entsprechend irgendwo bei GitHub hochlädt und wir das quasi zu Hause benutzen können. Das ist grundsätzlich ja nicht falsch und viele Unternehmen nutzen ja auch diesen Weg als Vertriebskanal. Aber in den Lizenzen steht ja eigentlich nur drin, wenn ich diese Software an jemanden weitergebe, dann gebe ich dem Empfänger der Software den Quellcode mit. Da steht nicht drin, dass wenn ich Software als Open Source einer Person gebe, den Quellcode bei GitHub hochladen muss für alle anderen. Das heißt, diese sicherheitsrelevanten Geschichten, sagen wir mal, da baut jemand irgendeine Verschlüsselung ein oder was auch immer jetzt irgendwie mit Security zu tun haben könnte, kann auch mit Open Source umgesetzt werden in der Verwaltung. Wenn zum Beispiel ein Lieferant Open-Source-Komponenten hernimmt, die GPL-lizenziert sind und er rekombiniert da irgendwas rein und wir haben Copyleft, das heißt, das muss alles GPL bleiben und er baut da jetzt sicherheitsrelevante Dinge ein und er gibt das dann einem Empfänger weiter, sagen wir mal, wir hatten noch mal hier diese Box da, die alle Botschaften weltweit irgendwie verschlüsselt, sicher zusammengeschaltet hat. Dann kann er quasi das machen auf Basis von Open Source und gibt quasi dem Empfänger, also dem Auswärtigen Amt, quasi den Quellcode mit. Die sind die, die diese Boxen benutzen und brauchen. Er muss diese Sache nicht offenlegen, weltweit, für alle auf GitHub. Das steht in Lizenzen nicht drin. Das heißt, auch das ist ein Punkt, wo ab und zu in der Verwaltung Angst ist, dass wir jetzt ja auf einmal alles offenlegen müssen. Nein, wir müssen den Quellcode nur dem geben, der unsere Software bekommt. Das ist manchmal so ein bisschen so ein Missverständnis auch. Also wie gesagt, das steht ja drin, unten auch, wenn es sicherheitsrelevant und so weiter möglich ist. Also das ist ein Formulierungsvorschlag, den haben wir natürlich als USBA auch schon an die entsprechenden Stellen herangetragen. Das haben wir uns jetzt ein bisschen auf die Fahne geschrieben und versuchen eben das auch zu vermitteln, dass das irgendwann in Gesetzgebung fließt. Der Punkt ist halt in dem Moment, wo ich sicherheitsrelevante Dinge baue, also Verschlüsselung zum Beispiel, irgendwas, kryptografische Sachen zum Beispiel, kann es natürlich zum Beispiel auch sein, dass ich jetzt das einer breiteren Masse von Empfängern geben müsste. Sagen wir mal, wir haben irgendwie Mitarbeiter, die irgendwie diese Software auf ihren Rechner bekommen. Wenn ich dann jedes Mal den Quellcode mitgeben müsste und ich das vermeiden möchte, weil ich irgendwie vielleicht das unter Verschluss halten will, könnte sein, dass man da ein Szenario hat, wo man dann entsprechend nicht Open Source machen würde. Also, es ist Behördensache. Ich muss auch so ein bisschen passen. Da müssen wir jetzt am Gutachten an der richtigen Stelle nachlesen. Aber die Idee ist, also, oder die Formulierung ist halt, es mag Ausnahmesituationen geben, in denen soll das nicht offengelegt werden müssen. Und das sind halt sicherheitsrelevante Dinge und lizenzrechtliche Dinge. Wir hatten eben hier von UniVentures noch einer da. Er hat eben auch gesagt, das interne GitHub stellen sie nicht zur Verfügung, weil sie auch lizenzrechtliche Dinge haben. Und sie machen eine irgendwie gefilterte Version davon, stellen sie öffentlich. Und man hat also selbst da relativ schnell den Punkt, dass man lizenzrechtlich irgendwie Schwierigkeiten hat. Und das wird genau damit abgedeckt. Also Sicherheitsbehörden wird gerade als Einwand gebracht, könnte sein. Die Bundeswehr nutzt zum Beispiel den Matrix-Server-Protokoll, das ist auch Open Source, sie haben doch relativ viel dazu beigetragen wiederum. Also okay, aber das ist, wie gesagt, das ist glaube ich ein Randgebiet, die meiste Software dürfte da eigentlich nicht von betroffen sein. So und wie gesagt, das müsste jetzt in Gesetzgebung fließen. Und da ist es eben so, dass im Moment bei dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz tatsächlich öffentliche Konsultationen zur Reform des Vergaberechts stattfinden. Das ist also eine Meldung hier, die ist vom 19.05., also vom Mai. Und da steht zum Beispiel drin, wir wollen die öffentlichen Vergabeverfahren vereinfachen, professionalisieren, digitalisieren und beschleunigen. Die Bundesregierung wird die öffentliche Beschaffung und Vergabe wirtschaftlich, sozial, ökologisch und innovativ ausrichten und die Verbindlichkeit stärken, ohne dabei die Rechtssicherheit von Vergabeentscheidungen zu gefährden oder die Zugangshürden für den Mittelstand zu erhöhen. So, also Sie wollen das Vergaberecht jetzt entsprechend überarbeiten. Von Open Source steht da nichts drin, aber das heißt, Sie machen dieses Paket auf. Also das wird jetzt geöffnet und das wird überarbeitet. Und das ist jetzt der Zeitpunkt, solche Vorrangregelungen zum Beispiel entsprechend mit einfließen zu lassen. Markus Richter, der CIO vom Bund, hat dann auch im Juni 2023 gesagt, das Beschaffungswesen ist für uns, und das sieht man auch im Koalitionsvertrag, nicht irgendein Instrument, sondern ist das entscheidende Instrument, wenn es darum geht, den Public Sector nachhaltiger und digitaler aufzustellen. Und um wichtige Vorgaben aus dem Koalitionsvertrag umzusetzen, also den politischen Willen, den die Gesellschaft von uns zu Recht erwartet. Und das zeigt nochmal so ein bisschen, dass es wahrscheinlich auch ein guter Ansatzpunkt ist, in diesem ganzen Vergabeprozess versuchen, diesen Vorrang für Open Source reinzubauen, weil es für die Gesamtgesellschaft natürlich auch wichtig ist. Also die Politik hat, glaube ich, verstanden, oder Teile zumindest haben verstanden, dass sie das brauchen und dass man über diese Vergabe zum Beispiel hier an der Stelle relativ viel erreichen kann. Und dann haben wir wieder diesen Gesamtbild, ne, öffentliche Verwaltung macht Beschaffung von Open Source. Das wird dann auch irgendwann auf die normale Industrie abstrahlen. Wir haben also vor Jahren die DSGVO gehabt, die sagte halt irgendwie, wie man mit Daten umgehen darf und was man alles nicht darf. Und wenn man ehrlich ist, dann darf man fast gar nichts an proprietärer Software benutzen, wenn man DSGVO-konform sein will. Da war es dann so, dass in der öffentlichen Verwaltung irgendwie der Datenschutzbeauftragte jeweils sagt, du, das darfst du nicht. Und man macht trotzdem halt entsprechend weiter. Und in der Industrie wurden halt ein paar Strafen ausgesprochen. Meta hat gerade eine relativ große bekommen für quasi DSGVO-Verstöße. Und da ist so ein bisschen so ein Ungleichgewicht an der Stelle. Und wenn wir es jetzt eben schaffen, über die Ausschreibungen, also die Beschaffung entsprechend Open Source zu machen, dann hat man da vielleicht so ein Ungleichgewicht in die andere Richtung erstmal. Und beides zusammen kombiniert führt uns dann quasi ja auf den richtigen Weg. Abschließend vielleicht nochmal kurz einen Blick auf die OSBA-Webseite. Man kann oben bei Über uns, gibt es dann die einzelnen Working Groups, da gibt es dann auch die Working Group Beschaffung, da findet man dann auch meine E-Mail-Adresse zum Beispiel, wenn da noch Fragen im Nachgang sind. Wir haben auf der OSBA-Webseite immer relativ viele Dokumente zum Download. Aktuell gibt es hier eine Studie zur Sicherheit von Also so ein Vergleich von Open Source und proprietärer Software. Da passiert also immer mal wieder was Neues, kann man so ein bisschen vielleicht verfolgen. Und wer überhaupt Interesse hat, sich mit der OSBA auseinanderzusetzen oder da vielleicht mitzumachen, der kann sich ja auch gerne bei mir melden. Ja, damit wäre ich fertig und für Fragen gerne offen. Habt ihr ein Mikro? Habt ihr ein Mikro? Okay. Also jetzt läuft, oder? Okay. So, Fragen.
Ja, das meintest du ja, dass bei der GPL es ja nicht unbedingt so ist, dass der Quellcode weltoffen sein muss, sondern nur der, der die Software benutzt, der müsste den ja einsehen können und modifizieren und weiter replizieren können. Meine Frage ist nur, was ist, wenn das jetzt tatsächlich eine weltoffene Webanwendung ist, dann lässt sich das ja gar nicht mehr nachvollziehen, wer darauf alles zugreift. Dann müsste der Quellcode ja irgendwie auf GitHub oder eine andere Plattform veröffentlicht werden, wo das möglich ist für alle, die da potenziell die Software nutzen können, dass sie auch den Quellcode einsehen können. Mhm.
Also die Frage ist jetzt, geht in die Richtung Cloud. Ich baue irgendwas aus Open Source, was GPL lizenziert ist und mache da eine Cloud-Anwendung draus. Das ist ja so, jemand greift mit einem Webbrowser drauf zu. Und dann ist so ein bisschen die Meinung der Cloud-Anbieter, er bekommt die Software ja gar nicht von uns, also muss ich den Quellcode auch nicht offenlegen. Die Antwort darauf war dann die AGPL, die Afero GPL, die einfach sagt, wenn ich einen Cloud-Dienst betreibe, dann muss ich den Nutzern eben auch den Quellcode, der auf dem Server läuft, geben. Und diese ganze Cloud-Thematik war zum Beispiel auch der Grund, warum MongoDB da auch seine Lizenzen vor Jahren quasi geändert hat. Aber in der GPL steht eigentlich nur drin, es ist eigentlich eine Bastler-Lizenz. Also man bekommt eine Software und die Idee von der GPL, die Grundidee der GPL ist, ich bekomme den Quellcode dazu und wenn sich mein Environment ändert, also wenn ich zum Beispiel einen anderen Scanner habe, dann bin ich in der Lage, die Software so zu patchen, dass sie in meinem neuen Environment wieder funktioniert. Also das ist eigentlich die Grundidee hinter der GPL gewesen. Und der Empfänger der Software kriegt den Quellcode dazu, damit er die Software weiterhin für sich betreiben kann.
Ja, ich habe letztendlich zwei Fragen. Die eine Frage zieht so ein bisschen auf diese Ausnahmeregelung, die auch in dem Vorschlag für den Gesetzentwurf drin ist und die ja auch in Thüringen und Schleswig-Holstein im jeweiligen E-Government-Gesetz drinsteht, nämlich diese lizenzrechtliche Gründe, die gegebenenfalls dagegen sprechen können. Das heißt, wenn lizenzrechtliche Gründe gegen die Veröffentlichung der Software sprechen, dann muss keine Software veröffentlicht werden. Das klingt für mich so ein bisschen nach einem Schlupfloch. Deswegen wäre so ein bisschen die Frage einerseits, habt ihr da Erfahrungen mit oder eine Einschätzung dazu, was ihr davon haltet? Und die andere Frage wäre, habt ihr konkrete Erfahrungen aus Thüringen und Schleswig-Holstein? Dort gibt es ja diese gesetzliche Grundlage schon inzwischen mehrere Jahre. Wie sich das so auswirkt auf die Beschaffungsvergabepraxis und die Veröffentlichung von Code?
Okay, da muss ich leider an beiden Stellen passen. Ich kann mir vorstellen, dass man irgendwelche Libraries einbaut, die dann lizenzrechtliche Probleme machen, irgendwelche Softwaregeschichten, habe aber da kein passendes Beispiel. Und ich weiß auch nicht, was aus Thüringen und Schleswig-Holstein wieder die Erfahrung ist. Wir haben bei unserer Umfrage, die vor anderthalb Jahren stattgefunden hat, relativ viel Information bekommen, dass die Beschaffungsstellen selber im Prinzip immer noch Angst davor haben. Also dass sie halt zum Beispiel diese Anpassung der EVB-IT, dem aktuellen EVB-IT-Vertrag, ist es ja eben so, dass dieses Nutzungsrecht da eingeräumt werden muss und dass das für Open Source modifiziert werden muss, dass sich damit immer noch viele schwer tun. Und das ist halt quasi diese Mustervertragsgeschichte bei einer Ausschreibung. Da hilft dann das Gesetz oben drüber nicht. Das muss eben auch modifiziert werden. Das sind viele Stellen, an denen man schrauben muss. Also wenn du mir eine E-Mail schreibst, gerne im Nachgang, dann kann ich da nochmal Informationen liefern, wenn das jetzt spannend ist. Einmal durchgehen bitte.
Ähm, Genau. Ich wollte gar nicht so sehr, eher eine offene Frage oder einen Diskussionsbeitrag. Mir ist jetzt gerade in dem Hinweis darauf, was ich in meinem Vortrag vorher gesagt habe bezüglich unserer GitLab-Zugriffsgeschichte, ein typisches Missverständnis aufgefallen. Ich weiß nicht, was ich auch in anderen Diskussionen habe, nämlich der Begriff Lizenz. Der Begriff Lizenz wird in der Beschaffung gerne mit der mit so einem, ich sage jetzt mal Microsoft Key verglichen. Ne? Also ich habe eine Nutzungslizenz für 23 User in meiner Domäne oder sowas und nicht mit der Lizenz zur Nutzung des Quellcodes. Also das geht gerne durcheinander. Das war jetzt gerade tatsächlich auch bei mir war gemeint, als ich in meinem Vortrag gesagt habe, wir können das GitLab nicht offenstellen aus Lizenzgründen, wegen Nutzungslizenzen des GitLabs. Also die haben dann ein relativ komplexes Modell bei der Enterprise-Lizenz, mit der man nicht so einfach mal eben neue User draufschalten kann. Und ist das auch, teile ich den, also habe ich da alleine den Eindruck oder ist das in anderen Diskussionen auch ein Problem, dass bei Lizenz dann immer schnell ich kaufe einen Key gedacht wird und nicht an Nutzungslizenz von Software? Also muss man da an den Begriffen vielleicht auch nochmal schauen, ob man das richtig formuliert kriegt?
Also ich habe mir selber inzwischen in meinem Kopf angewöhnt, wenn ich Lizenz höre, dann ergänze ich immer automatisch Lizenzvertrag. Also die GPL ist ein Lizenzvertrag. Man schließt einen Vertrag quasi als Nutzer der Software letztendlich mit dem Hersteller, mit der Community dahinter, indem ich halt eben diese Terms and Conditions entsprechend akzeptiere. Aber Lizenz-Keys sind natürlich ganz was anderes und die geben dir im Prinzip nur Nutzungsrecht und vielleicht muss man tatsächlich auch etwas schärfer darauf hinwirken, dass es Lizenzverträge sind, diese Open-Source-Lizenzen, die wir da so im Nachgang haben. Gibst du das Mikro weiter nach Andy? Danke.
Ja, ich wollte das gerade nochmal unterstreichen. Also die öffentliche Verwaltung hat große Probleme damit, wenn sie etwas geschenkt bekommt. Und Open Source hat ganz viel mit Schenkung zu tun, weil unentgeltlich etwas zugewendet wird. Das kennen wir einmal im Bereich der Bestechung und der gegebenen Vorteilen und so weiter. Aber auch generell, wenn ich etwas haben möchte und das kostet nichts. Also wenn man zum Beispiel sagen würde, die Gemeinde will eine Schule bauen, wir liefern die Backsteine kostenlos. Da hätte die Kommune ganz große Probleme, wie sie das irgendwie unterkriegt. Ja, also wenn man heute Spenden macht an öffentliche Einrichtungen, haben die ganz große Probleme, das zu bewerten überhaupt, weil das muss jetzt irgendwie bewertet werden, steuerrechtlich muss das berücksichtigt werden. Also diese Situation macht häufig das Problem, dass bei der Beschaffung die entsprechenden Mitarbeiter der Verwaltung möchten gerne einen Vertrag schließen. Und das ist so, da schreibt der eine was, da schreibt der andere was und dann sagen wir Unterschrift. Und das ist das Problem. Bei Open Source wird ja eigentlich etwas zugewandt, was unentgeltlich ist und was ich einfach nutzen kann. Es steht drin, wie ich es nutzen darf. Aber derjenige, der mir die Lizenz erteilt, der sagt ja nicht, du musst unterschreiben und zurückschicken, sondern sagt einfach, das sind die Bedingungen, wie du es nutzen kannst. Die Verwaltung müsste also eigentlich sich Gedanken machen, passt diese Lizenz zum Beispiel zu unserem Anwendungsszenario? Und sie bräuchte es auch in dem Sinne nicht ausschreiben, weil sie die Dinge ja bekommt. Und das ist aber ganz problematisch für Verwaltungen, eben mit diesem unentgeltlichen Zuwenden von etwas, wo man ja jetzt nicht mehr richtig weiß, wen kann ich verklagen, wer ist verantwortlich, taucht ja heute auch schon mehrfach auf, dieses Bedürfnis, wer ist schuld? Ne? Und das erleben wir ja auch, sobald irgendwas passiert, da geht es durch die Medien, wer war schuld? Egal, ob bei der Bahn was ausfällt oder ob eine Software irgendwo fehlerhaft ist, wer ist schuld? Und dieses, und da sind unsere Medien auch immer mit dabei, dann sofort zu sagen, ja, wir wissen, wer das, der war's. Und da liegt das, glaube ich, das Kernproblem, dieses andere Bewerten von etwas, was ich unentgeltlich bekomme.
Ja. Ja, vielen Dank für den Beitrag. Das ist natürlich auch so ein klassisches Missverständnis, dass irgendwie Open-Source-Software kostenlos sei und geschenkt sei. Eigentlich kostet sie Geld. Und wenn wir im Rahmen einer Beschaffung unterwegs sind, dann haben wir schon eine Ausschreibungssituation. Da gibt es also ein Unternehmen, was etwas anbietet. Ich glaube nicht, dass man in einer Beschaffung jetzt noch kostenlosen Download bei GitHub machen kann, sondern es gibt halt eben Unternehmen, und die USBA vertritt da ja auch einige von, die dann quasi Open-Source-Software bündeln mit Service, mit Installation, mit Migration, was ja alles Zeitaufwände sind. Und da kann ich auch Verträge abschließen. Und ja, gut.
Also wenn ich da vielleicht kurz ein bisschen einhaken darf, also ich glaube, das Problem ist nicht, dass das Ganze kostenlos ist. Also ich glaube, die Verwaltung hätte jetzt kein grundsätzliches Problem damit, irgendwie sich Dinge schenken zu lassen. Die Herausforderung, die die Verwaltung an sich hat, ist, dass sie für die, also wenn sie freie Software einsetzt, dann möchte sie, dass irgendwer letztendlich für die Weiterentwicklung, für die Patches dieser Software verantwortlich ist. Das heißt, in der Regel reicht es den Verwaltungen nicht aus, zu sagen, naja, da liegt irgendwas auf GitHub und es wird schon irgendwie maintained. Da sind Leute, die machen das. Also da gibt es eben keine rechtliche Sicherheit. Wenn die Leute plötzlich aufhören, gibt es da keine Möglichkeit, das weiter zu tun. Und deswegen braucht es eben diese Sicherheit, dass jemand dafür gerade steht, diese Software wird weiter gepflegt. Es gibt Security-Patches. Wenn jetzt irgendwo in der Dependency drei Ebenen irgendwie tief im Code, siehe Log4j Vorfall, was in der Verwaltung einfach viel Aufsehen erregt hat. Wenn sowas passiert, dann muss es einfach einen Dienstleister geben, der letztendlich dafür gerade steht, dass das gepatcht wird. Entweder indem er es selbst patcht oder dass er eben in der ganzen Dependency Chain nach unten halt irgendwie wiederum Subcontractor hat, die letztendlich diese Patches einspielen. Ich glaube, das ist der entscheidende Vorteil. Das könnte vielleicht auch ein Hebel sein, wie wir die Verwaltung dazu bringen, auch wirklich Finanzierung in diesen freien Softwaremarkt reinzukriegen, indem wir eben Unternehmen haben, die dafür gerade stehen, die garantieren, diese Software wird gepflegt, wird gepatcht, es gibt regelmäßig Updates etc. Und es gibt einfach dann ein Unternehmen, was letztendlich diese Verantwortung übernimmt, so ein bisschen auch aus der Compliance-Sicht gedacht, diese Software wird funktionieren, ist professionell supported und ja, wird maintained.
Genau, also das ist das, was ich mir sagen wollte. Es gibt Unternehmen, die bieten dann entsprechend die Software an, gebundelt mit Serviceverträgen. Und ich kann ja auch für Open Source Software Geld nehmen. Ich kann ja irgendwie eine Open Source Software für irgendwie einen bestimmten Betrag X, der auch größer als 1 Euro, der auch deutlich größer als 1 Euro sein kann, verkaufen. Das Problem ist, ich kann halt nicht User-Lizenzen verkaufen. Ich kann nicht sagen, ich nehme jetzt für einen User 10 Euro und für 100 User irgendwie 10.000 Euro. Das kann ich nicht machen. Ich kann eine einmalige Zahlung, das ist in der GPL auch vorgesehen zum Beispiel, kann ich auch eine Zahlung für die Software vorsehen. Und dann habe ich halt als Empfänger der Software natürlich Rechte, die viel weiter gehen als bei proprietärer Software. Und dann kommt natürlich auch immer diese Frage der Nachnutzungsmöglichkeiten. Wir haben irgendwie eben über EVA, also in einem anderen Vortrag über EVA gehört, einer für alle. Nur dass jetzt einem Bundesland Software für eine bestimmte Thematik baut und andere Bundesländer das weiter nutzen können. All diese Möglichkeiten habe ich dann hinten dran. Und das ist natürlich auch etwas, was man dann entsprechend vermitteln muss.
Jetzt. Sorry, okay. Ich kann dir vollkommen zustimmen. Also das ist ein Problem mit dem Support und sowas, aber ja, ich bin eigentlich nicht in der Beschäftigung tätig, aber ich kann dir auch zustimmen. Wenn du den Leuten sagst, holt euch doch mal die Software von sonst wo, dann sagen die, ja, und wie sollen wir das ausschreiben? Ja, gar nicht. Ja, aber das können wir ja nicht machen.
So, ich glaube, eine Frage geht noch, oder?
Danke. Also ich wollte das nochmal richtig stellen. Es ist nicht so, dass ich meine, dass das umsonst ist, das im Sinne von, es ist auch völlig klar, dass die Services natürlich das sind, was man dann einkauft. Das ist doch selbstverständlich. Das ist gar nicht die Frage. Das Problem ist, bei einem klassischen Softwareprojekt macht die Verwaltung, es kam ja heute auch schon mehrfach, über 15 Jahre lang ihre Anforderungsdefinition und wundert sich dann, dass es nicht mehr passt zu dem Zeitpunkt, wo sie es einsetzen wollen. Und das ist das Problem, dass man dort ein Produkt beschreibt. Und deshalb bei Open Source ist das nicht so da. Da gibt es das ja schon. Oder ich kann das anpassen auf meine Lösung, muss also die Anpassungsleistung in Auftrag geben. Und das macht, glaube ich, das Problem aus, dass man eigentlich sich auf die Services konzentriert. Oder wir haben ja auch von dem Logged-in-Problem gesprochen. Ich kann eben nächste Woche sagen, jetzt nehme ich einen anderen Service an, nächste Woche nicht, aber demnächst einen neuen Service-Provider beauftragen, der die Leistung für mich jetzt übernehmen kann. Und da gibt es nicht nur einen, der das kann oder nicht nur die Lizenzierten, die das dürfen, sondern es können beliebige sein. Und ich glaube, da liegt der entscheidende Punkt. Aber das ist die Schwierigkeit in den Köpfen der Verwaltung. Die bezahlen den größten Betrag für dieses Stück Software, was sie bekommen. Und das ist bei Open Source halt nicht so der Fall.
Wollen wir das als Schlusswort so stehen lassen? Es gibt noch genug Arbeit für uns zu tun. Ja, vielen Dank.